Angst vor Drogensucht der eigenen Kinder. Da sind sich alle Experten einig. Drogenmissbrauch zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Auch gibt es hier keine nennenswerten Unterschiede zwischen Stadt und Land und schon gleich gar nicht spezielle Vorzüge bei der Wahl der Drogen. Gleich ob Haschisch, LSD, Ecstasy, Speed, Crystal und dergleichen mehr, alles wird gleichermaßen gern eingenommen. Hauptsache, die Droge erfüllt ihren Zweck. Leicht zu machen, cool oder locker, angstfrei oder sorglos. Von der Sache her ist das sogar sehr gut zu verstehen, denn es drückt das Sehnen allen menschlichen Seins aus. Gelassenheit, Friede und Freude zu empfinden, sorglos und angstfrei zu sein, ist daneben aber nun nicht nur unser aller Sehnen, sondern auch des Lebens Ursinn und Ziel schlechthin. Deshalb ist und bleibt uns dieser Anspruch nach diesem sorglosen Glücklichsein auch als Druck bzw. Suchtpotenzial erhalten. Wir brauchen es, sonst würden wir nicht nach dem Himmel streben. Somit ist ein jeder von uns zunächst einmal auch immer als ein Süchtiger hier auf Erden unterwegs, der nun folgerichtig auch bestrebt ist, diese Ursucht vehement zu stillen. Das ist der Grund, warum wir beständig tagtäglich auch zu einer Droge greifen müssen. Ohne Droge zur Sättigung allen Sehnens wäre das Erdenleben nicht zu leben. Es ist die Droge, die alle Trauer in Freude verwandelt. Deshalb auch ist jede Droge zunächst von Haus aus durchweg Gott gewollt. Denn siehe, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut.
Genesis 1,31 und weiter: Siehe, ich gebe euch alles Kraut auf Erden. Genesis 1,29.
Oder wie es eine Protagonistin in einem Film einmal ausdrückte: Gott hat alles geschaffen. Der Mensch glaubt zu wissen, was gut oder schlecht ist. Da jedoch, wo wir mit der Einnahme einer Droge nicht zuvorderst oder mindestens doch auch zugleich den Himmel, also die Ehrung Gottes im Sinne haben oder meinen, da bringt sie uns nicht die wahre Freude, sondern lediglich einen kurzen, vergänglichen Rausch. Durch den geraten wir dann letztlich in eine falsche Abhängigkeit mit leidvollen Nach- oder Nebenwirkungen für unser Leben. Solange, bis wir es verstehen, uns allein Gott noch als Droge zu geben. Denn da, wo wir allein Gott noch konsumieren, da blüht das Leben ewiglich in uns auf. Da gibt es kein nerviges Auf und Ab mehr in den Stimmungslagen, da sind wir dauerhaft aufgeputscht und ganz im Rausch. Gleich dann, was wir auch zu uns nehmen, gar nichts mehr oder alles zugleich? Denn kein Ding der Welt wird uns nun länger noch an sich binden können, als nur für den Augenblick. So kann uns auch kein Gift der Welt jemals mehr schaden. Umgekehrt jedoch kann uns alles, was existiert auf Erden, zur tötenden Droge werden. Das kennt dann jeder von uns. Wir praktizieren das schon unser Leben lang. Eine Droge löst die andere ab. Und wir verzweifeln fast daran, wollen sie immer wieder auch loswerden. Denn sauber, ganz rein wollen wir eigentlich sein. Da kenne ich Menschen, die tun nicht einen Handschlag am Tag, bevor sie am Morgen nicht ihren Kaffee oder Tee getrunken haben, der ihren Organismus anregen oder auch ihre Gefühlsstimmungen anheben soll. Und andere, die tagtäglich mit Schokolade ihren Glückshormonspiegel aufputschen, um sich begehrenswert oder trendy zu fühlen. Wieder andere, die tagtäglich eine gewisse Menge Opium brauchen, um sich ihrem Körper und der Welt gegenüber unempfindlich zu machen. Dann wieder gibt es jene, die glauben, die Zigarette zu brauchen, Alkohol, Zucker, Cannabis oder eben auch sogenannte härtere Drogen in zahlreichen Varianten wie Speed, Heroin, Kokain und vieles mehr, um dadurch aktuell leistungsstark und fähig zu sein oder zu bleiben. Ein jeder von uns hat also in seinem Leben seine eigene Droge. Die erkennt er aber mitunter nicht einmal als eine solche, wie die Droge Zucker zum Beispiel, weil deren Nebenwirkung heute noch sehr verharmlost werden, da sie im Gegensatz zu den anderen synthetischen Drogen ihre schädlichen Wirkungen für Körper und Geist erst späterhin zeigen, die dann aber, zumindest was den Körper anbelangt, kaum noch reparabel sind. Gleichwie, Fakt bleibt, dass wir alle auf die eine oder andere Weise eine Droge konsumieren. Wollen wir also unsere Angst davor, dass unsere eigenen Kinder drogenabhängig werden, überwinden, müssen wir uns zunächst einmal unser eigenes Suchtpotenzial oder die eigene Drogenabhängigkeit ansehen und eingestehen. Damit wir frei werden, uns ganz offen und unvoreingenommen nun auch jene Drogensucht unserer Kinder ansehen und sie liebend zu verstehen. Denn was wir und somit auch unsere Kinder allein damit tun, ist lediglich uns Fehlendes damit zu kompensieren. Was uns fehlt, ist die Erfüllung unserer Sehnsucht, ganz und gar angefüllt zu sein vom Sein. Nach diesem vollkommenen Seinszustand streben wir unser Leben lang und ihn suchen wir mit dem Griff nach der Droge zu erlangen. Jedoch, und auch das ist unverrückbares Naturgesetz, selbst dann, wenn wir an keiner irdischen Droge mehr hängen sollten, sondern allein nur noch an der einen Droge Gott, wird uns dennoch ein vollkommen erfülltes Sein niemals ganz gelingen, solange wir hier auf Erden sind. Ein bekannter Altvorderer hat dieses Faktum treffend einmal so ausgedrückt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Herr. Augustinus von Hippo zugeschrieben. Demnach, ganz zu stillen ist die Ursucht nie. Diese Tatsache geht es zunächst einmal ganz anzunehmen und anzuerkennen, damit wir von dem unseligen Anspruch an uns selber und somit an andere loskommen, perfekt, unbegrenzt, leistungsstark oder anders, ewig gut oder rein zu sein. Nur einer unter den Himmeln ist der Perfekte, der Gute, der ewig Starke und einzig Reine, Gott allein. Von diesem Blickwinkel aus ist es dann nicht mehr schwierig, die Angst vor einer Drogensucht der eigenen Kinder zu wandeln. Vorausgesetzt, diese Angst besteht nicht aus dem Grund, was da denn wohl die Nachbarn denken werden, wenn dieser Fall einträte. Sollte dieser Gedanke der Grund unserer Angst sein, wird uns der eben beschriebene Weg hierbei nicht weiterhelfen können. Denn dann ist unsere Sorge nur geheuchelt, sprich haben wir lediglich unseren vermeintlich guten Ruf im Sinn, unser Ego, nicht aber das Wohl unseres Kindes, geschweige denn die eigene Bewusstseinswandlung. Trifft diese Heuchelei oder Hofdudelei auf uns zu, müssen wir zuvor noch einen anderen Weg beschreiten, auf dem wir an unserem Selbstbewusstsein und oder Selbstwertgefühl arbeiten. Das heißt, hier müssen wir zuerst den Weg des Mutes zur Demut beschreiten, siehe oben Mut zur Demut, bevor wir die anderen Pfade meistern können. Denn Hochmut verschließt jeden Pfad der Heilung bzw. Wandlung. Wo wir indes schon in Demut und Dankbarkeit stehen, da können wir mit und für unsere Kinder in der Praxis ganz Entscheidendes tun, um sie vor einem Missbrauch von Drogen zu bewahren, und zwar indem wir unsere Kinder in ihrem angeborenen Selbstbewusstsein bestärken. Denn schließlich, auch darin sind sich alle Experten einig. Ein starkes Selbstbewusstsein verhindert den täglichen Griff zur Droge als Ersatz dafür. Da, wo sich ein Mensch, gleich welchen Alters von 1 bis 100, geliebt weiß, also angenommen und aufgehoben von der oder den Personen, die er zu seiner Familie zählt, auch wenn er einmal sogenannten Mist gebaut hat, da braucht und versucht er auch nicht zu flüchten. Das ist absolut wahr. Jedoch nur da zu gewährleisten, wo ich als Begleit- oder Bezugsperson das rechte, also natürlich vorgegebene Selbstbewusstsein in dem mir anvertrauten Kind oder Menschen fördere. Denn auch das lässt sich gut beobachten. Nicht jedes Kind, jeder Jugendliche oder auch Erwachsene, der seinem unmittelbaren Umfeld als selbstbewusst gilt, ist es letztlich auch wahrhaftig. Im Gegenteil, zumeist sind es gerade jene, die wir für besonders selbstsicher halten, die stärker und schneller noch als jeder andere einem Missbrauch zum Opfer fallen. Das lässt sich gut daran erkennen, an deren Handlungen dann, sobald sie in eine Krisen- oder auch Belohnungssituation geraten. Hier greifen sie tüchtig nach einem physikalischen Anker für sich, um sich zu beruhigen oder aufzuputschen und damit aus der entsprechenden Situation zu flüchten. Wahres Selbstbewusstsein aber braucht weder in der einen noch in der anderen Situation einen solchen Anker. Es bleibt in beiden Fällen ausgewogen. Warum? Weil sein Haltegriff nicht materieller, sondern geistiger Natur ist. Das unerschütterliche Fundament, auf dem alles echte Selbstbewusstsein steht, ist das authentische Bewusstsein und Glaubensbekenntnis, dass kein Mensch auf Erden mir je wirklich schaden kann. Ich ewiglich allein nur in mir, also von Gott her, mich ganz aufgehoben und angenommen fühlen und somit schließlich auch nur allein alles erreichen kann. Wenn ich meinem Kind permanent nur auf die sprichwörtlichen Schultern klopfe, es in einer seiner großen oder hohen, aber durchweg irrige Meinung über sich selbst bestätige oder auch dazu stets nur schweige, wenn auch dabei peinlichst berührt, obgleich ich genau weiß, dass allein Gott der Größte, Beste und ausnahmslos Gute hier auf Erden ist, dann ist das nicht nur dumm oder nur ein Kavaliersdelikt, sondern durchweg auch kriminell. Denn dann täusche ich mein Kind ganz bewusst und beraube es eines wahren Lebensschatzes, der da heißt Annahme seiner selbst. Ohne echte Annahme seiner selbst, sich so liebend, wie es von Gott her geschaffen ist, also vielleicht nicht als Modelschönheit, Mathe-Genie oder Sportskanone, aber doch in jedem Falle mit eigenen Gaben wie Talenten, kann es nicht sicher gehen im Leben, geschweige denn sein Leben ganz lebendig leben. Immer wird es sich darin hin und her gerissen erleben, zwischen zwei Welten, dem bloßen Schein und der Wirklichkeit, und sich dabei nur unwohl oder unglücklich statt froh und frei fühlen. Tun wir uns und unseren Kindern also einen wahren Gefallen und weisen wir sie in allem, was das Leben betrifft, immer auch auf ihre wahre Herkunft hin. So verhindern wir, dass sie sich an den Schein der Welt als vergängliches Sein und somit einem Narziss gleich an sich selbst und oder ein falsches Selbstvertrauen verlieren. Wenn mein Enkel zum Beispiel mal wieder stolz auf der Küchenbank sitzt und mir großspurig entgegenschleudert, »Ach Oma, ich bin ja so gut in...« was auch immer, dann erhält er auf diesen hochfahrenden Trip von mir stets die gleiche Antwort. Du weißt doch, nur einer ist gut, Gott allein. Und du? Ich würde dich auch mit einem Sechser in Mathe lieben oder als absolute Null, wenn du von Gott her so sein solltest. Sofort ist er wieder herunter von seinem überfliegenden Ross, fällt mir stattdessen dann in die Arme, dabei herzhaft über sich selbst lachend, oder peinlichst berührt, weil genannt erwischt. Anders aber ist es auch so, durch den stetigen Fingerzeig auf seine Herkunft und den Urgrund allen Seins, dass er in Krisensituationen auch direkt ausruft, »Okay, dann soll das jetzt so sein«, und dann mutig annimmt, was ihm da gerade zukommt, ohne jede Verbitterung, denn er glaubt unerschütterlich daran, dass er nur geliebt sein kann von diesem großen Gott, der ihn ja schließlich erschaffen hat. Ich bin ja nicht allein, der Herr ist ja immer da. Und tatsächlich bekommt er auch postwendend alle seine Wünsche erfüllt, verlässt sich, was seine Wünsche anbelangt, niemals auf unsere Aussagen, sondern vertraut allein auf Gott. Oma, ich weiß, dass ich es erhalte. Oder meine Tochter. Jahrelang litt sie unter den Komplimenten, die sie wegen ihres Aussehens tagtäglich bekam. Da fand ich sie mit 18 Jahren noch immer hin und her gerissen lebend in diesen zwei untrankbaren Zuständen zwischen Scham, dem absoluten Wissen darum, keinen eigenen Anteil an dem eigenen Aussehen zu haben, und von daher auch des Komplimentes nicht teilhaft zu sein und der Versuchung, es als absolut eigenes Werk anzunehmen und sich somit hochfahrend über den Schöpfer und seine Geschöpfe zu überheben. Wenn wir in jener Zeit dann zusammen unterwegs waren und mich der eine oder andere in meiner Tochter Beisein lobhudelnd auf deren Aussehen ansprach, »Also ihre Tochter ist aber auch wirklich bildhübsch«, dann bekam er stets zu hören von mir, »Ja, mag sein, aber dafür kann sie nichts.« Und es dauerte so schließlich auch nur noch kurze Zeit, bis auch meine Tochter diese schlichte Tatsache begriff und endlich damit begann, sich frei zu bewegen, ihr Aussehen also weder als Fluch noch als Segen zu verstehen, sondern schlicht als gegeben. Als schön, aber nur zu verstehen, weil es Gott gewollt ist. Wenn wir unsere Kinder vor dem Missbrauch von Drogen schützen wollen, dann müssen wir sie lehren, sich selber ganz so anzunehmen, wie sie wirklich sind. Weder hässlich noch schön, weder gut noch schlecht, sondern einzig, aber schlicht nur einmalig. Groß und toll und so umwerfend schön, witzig, klug und charmant sind sie nicht aus eigener Kraft oder gar unserer Kraft heraus, sondern allein nur aus Gottes Kraft heraus. Und für nichts weiter sind auch unsere Kinder nur hier auf Erden als nun in ihrer Einmaligkeit froh und glücklich zu leben und Zeugnis von dieser Großartigkeit Gottes zu geben, sprich diese ihre Freude nun mit Gott und somit mit den anderen zu teilen. Mehr nicht. Kein höher, breiter, größer oder besser, sondern schlichtes, aber froh sein. In diesem können sie dann alles sein. Heute das, morgen dies, was und wie sie wollen. Auf diesem Urgrund stehen sie dann sicher, auch wenn wir nicht mehr sind. Oder die ganze Welt um sie herum zusammenbricht. Hören wir also augenblicklich auf damit, unseren Kindern die eigenen Ansprüche, Fähigkeiten und/oder Gaben abzusprechen, nur weil sie uns selber vielleicht fremd oder einem anderen wie Lehrern, Psychologen oder dem Staatswesen nicht normgerecht erscheinen. Zwingen wir ihnen auch keine fremden Identitäten auf, sondern halten wir stattdessen alles von ihnen fern, was die eigene Identität zu überdecken versucht. Dann sind sie automatisch auch schon gestärkt dabei und stehen darin auf ganz natürliche Weise zu sich und ihren Handlungen darin. Und da, wo wir erkennen, dass sie selber fälschlicherweise ihre eigene Identität zugunsten eines anderen aufgegeben haben, da sollten wir sie sanft, aber doch durchweg auch konsequent wieder zurückführen. Tun wir das und wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, denn schließlich, um ein derart selbstbewusstes Kind, muss niemand bangen. Es ist allzeit geborgen, selbst wenn es sich wieder erwarten, denn doch einmal in seinem Leben in dem Labyrinth falscher Rauchschmittel verirren sollte und in eine Falle gerät. Nichts wird ihm wirklich schaden. Auch das geht dann vorüber. Mit Gedanken der Angst und oder auch des Misstrauens in die Mystik oder Weisheit des Lebens erschweren wir nur des Kindes und unser eigenes Dasein. Stattdessen geben wir unser Kind ganz frei in der Intention, dass wir ja alles getan haben, was zu tun nur in unserer Macht stand. Und letztlich nicht wir die Verantwortung für das Leben dieses Kindes tragen, sondern Gott allein. Und vertrauen wir der Weisheit Gottes schließlich, alles ist gut so, wie es ist. Denn was wissen wir schon, was wahrhaft gut oder schädlich ist für das Leben unseres Kindes? Das weiß allein der, der es geschaffen hat. Wir sind nur die Verwalter dieses kostbaren Gutes Kind. Das sollten wir nie vergessen. Und auch das nicht. Wichtig im Leben ist nicht, was einer ist, sondern wie er dasteht, da, wo er steht und in dem, was er ist, in Freude sowie im Leid. Für den Fall, dass eines unserer Kinder sich gerade inmitten eines Missbrauches befindet, siehe auch den Blogbeitrag Suizidale Kinder mit praktischen Vorschlägen zur Begleitung eines solcher Art flüchtenden Kindes im Buch Leben Tod, Band 2, Beitrage 214. Ja, es ist wahr. Wahrhaftig Mutter, Vater oder Begleitperson eines Kindes zu sein, bedeutet hohe Wachsamkeit. Also tüchtig Arbeit. Aber diese Arbeit ist, freiwillig angenommen, nicht schwer oder niederdrückend. Das kann ich versprechen. Im Gegenteil, auf lange Sicht hin ist sie durchweg glückhaft erfüllend und somit aufs Höchste verjüngend.